Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir freuen uns sehr, heute eine neue Folge unseres Podcasts Kaffee und Fluchen aufzuzeichnen. Und heute ist unser Gast Thomas Hitzelsberger. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier in unseren Podcast gekommen sind.
Danke für die Einladung.
Sie haben schon so viele unterschiedliche Dinge in Ihrem Leben gemacht, dass man es kaum aufzählen kann. Sie waren Fußballspieler, Profifußballspieler, Nationalspieler, TV-Experte, Vorstandsvorsitzender Ihres VfB Stuttgarts, Vielfaltsbotschafter und jetzt ganz neu auch Autor. Haben Sie schon eine generelle Berufsbezeichnung für sich selbst gefunden? Wie stellen Sie sich vor?
Nein, das ist auch eine der schwierigsten Fragen, wenn sie mir gestellt wird, oder eine vernünftige Antwort zu finden, weil mich viele Dinge im Leben interessieren und ich auch gerne unterschiedliche Sachen mache und mir es auch irgendwie den Luxus habe, es mir leisten zu können. Manchmal glaube ich auch, ein stärkerer Fokus auf eine Sache wäre hilfreich, aber unterm Strich geht es mir gut und das ist das Entscheidende.
Sie sind in der Nähe von München auf einem Bauernhof mit 6 Geschwistern aufgewachsen. Ich glaube, das wissen die wenigsten. So ein Bauernhof ist bestimmt Teamwork. Wie muss man sich denn Ihre Rolle auf dem Bauernhof Ihrer Familie damals vorstellen?
Naja, man muss wissen, ich bin das Jüngste von 7 Kindern und natürlich, wie man sich das vorstellen kann, etwas verwöhnter als die anderen. Ich habe auch sehr früh schon gut Fußball gespielt, also ich war meistens entschuldigt, wenn es um die Arbeit auf dem Bauernhof ging, aber ab und zu musste ich mithelfen und das hat mir auch nicht geschadet, das war auch manchmal, hat es mir auch Spaß gemacht, aber das Verständnis für Zusammenhalt und Familie ist stark ausgeprägt und das hat mich schon auch geprägt für mein weiteres Leben.
Und somit dann auch bestimmt für Ihre Profikarriere. Ihre sportlichen Anfänge waren beim FC Bayern. Wahrscheinlich der Wunsch von, ich bin auch Münchner, da war das der Wunsch von jedem meiner Klassenkameraden. Und Sie haben später dann mit dem VfB Stuttgart die Meisterschaft gewonnen, waren Nationalspieler, haben 52 Spiele im Nationaltrikot, 6 Tore. War Ihnen damals schon bewusst, dass Sie ein Ausnahmeleben oder fällt einem das erst in der Rückschau auf, wenn sich alles so ein bisschen legt und beruhigt, dass so eine Profikarriere wie im Rausch, ein Leben wie im Rausch ist? Also ist Ihnen das damals bewusst gewesen?
Na, ich hatte ja keinen Vergleich. Das war einfach die einzige Ausbildung, die ich hatte. Und ich wollte nichts anderes. Ich ging zur Schule, weil ich das musste, aber nicht, weil ich das unbedingt wollte. Ich hatte das Pflichtbewusstsein, ist ja klar, aber ich wollte immer ins Training und ich wollte immer Fußball spielen. Und der Traum vom Profi war sehr, sehr präsent. Und da bin ich total glücklich, dass es auch gelungen ist, dass ich da meinen Traum leben durfte. Und dann ist es ja in der Tat so, ich habe mit 31 die Karriere beendet, was relativ früh schon ist. Und jetzt, wenn ich zurückblicke, bin ich überglücklich über die Dinge, die ich erreicht habe als Spieler. Und dann auch früh schon eine neue Karriere beginnen konnte. Also es war vieles positiv in der ganzen Sache, aber ich war auch verletzt, habe Vereinswechsel hinter mir, es gab auch Rückschläge. Und die Summe der Erlebnisse führt dazu, dass ich heute eben positiv zurückblicke und trotzdem immer wieder mich anstrenge, egal was ich tue, versuche der Beste zu sein.
Ja, bleiben wir beim Positiven. Wie hat sich damals Ihr erstes Tor im Nationaldress angefühlt? Konnten Sie nachts schlafen?
Das ist, wow, ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Es waren so wenige und ich weiß es gar nicht, was das erste war.
Welches war das Schönste?
Die waren alle so halb spektakulär, glaube ich. Das ist nicht wahr. Ich habe in Stuttgart oder auch in England bei Aston Villa ein paar tolle Tore erzielt, aber nicht im Nationaldress. Ist mir keins in Erinnerung geblieben. Und das war nur so dieses Zusammensein, 52 Länderspiele gemacht zu haben, Teil des Sommermärchens gewesen zu sein, das hat mich geprägt, zu verstehen, wie wichtig es ist, Nationalspieler zu sein. Die Leute schauen, also so viele Menschen schauen zu, wenn ein Länderspiel ist. Und es erhöht nochmal den Reiz und ist aber auch eine brutale Auszeichnung gewesen. Ich hab's geliebt, ja.
Weil Sie jetzt gerade so bescheiden waren, für alle, die es nicht wissen, Sie haben damals beim VfB Stuttgart den Verein fast zum Meister geschossen mit einem der schönsten Tore, die es wahrscheinlich gab. Also für alle, die das interessiert, können das googeln.
Ja, klar, das war überragend. Ich habe dann auch im Vereinsfußball schon ein paar Tore erzielt, die spektakulär waren. Nur in der Nationalmannschaft, da waren es eher so gegen kleinere Gegner oder jetzt nicht unbedingt bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Nichtsdestotrotz, ich war dabei, habe mitgewirkt und das steht jetzt auf meiner Visitenkarte und die, ja, da bin ich ein bisschen stolz drauf sogar.
Ja, da können Sie, glaube ich, auch sehr stolz drauf sein. Und Sie haben vorhin das Sommermärchen erwähnt. Hoffentlich stehen wir in Deutschland dieses Jahr nochmal vor einem Sommermärchen. Wie hat sich das Land gesellschaftlich, wenn Sie mal in die Rückschau gehen, verändert?
Wow, nicht nur das Land, also irgendwie die ganze Welt hat sich ja brutal
Mhm.
verändert, seither. Und der technologische Fortschritt fällt mir sofort ein, aber auch Spannungen im sozialen Gefüge, das spüre ich. Ich habe mich seit vielen Jahren schon engagiert für Demokratie, für Vielfalt, gegen Diskriminierung und merke einfach, dass der Ton sich verschärft hat. Social Media hat heute eine bedeutende Rolle. Es gibt so viele Plattformen, die genutzt werden von Menschen auf der ganzen Welt. Und dort ist es manchmal ein Raum, der nicht unbedingt angenehm ist zu diskutieren, aber er existiert nun mal. Wir brauchen dafür Lösungen. Klimawandel ist so ein bedeutendes Thema geworden. Also die Welt hat sich so wahnsinnig gedreht und auch hier in Deutschland hat sich so viel verändert, dass wir einfach die EM 2024 nicht mit dem Sommermärchen vergleichen können, was die äußeren Umstände betrifft. Was die Mannschaft angeht und so ein Turnier, glaube ich, können wir Parallelen ziehen. Und ich hoffe doch sehr, dass das deutsche Publikum und die Mannschaft sehr schnell zueinander finden und sich gegenseitig tragen.
Habe ich Sie da jetzt richtig verstanden, dass Sie sagen, gesellschaftlich haben wir uns seit dem Sommermärchen 2006 eher nach hinten entwickelt als globale Community oder sehen Sie auch positive Entwicklungen?
Na, die Spannungen haben zugenommen. Also wir haben eben die Tatsache, dass Krieg herrscht, gar nicht so weit weg von uns. Das kannten wir zu der Zeit damals nicht. Und die Konflikte haben zugenommen, der Diskurs, aber natürlich auch die Vernetzung hat sich verbessert. Das finde ich schon. Da ist Social Media wieder ein guter Aspekt, sozusagen, wie man global sich vernetzen kann, wie Wissen ausgetauscht werden kann. Das finde ich großartig. Deswegen möchte ich nicht nur sagen, dass alles schlechter geworden ist, das muss man schon differenzieren.
Auch Ihr Outing 2014 nach Ihrer Karriere hat unser Land verändert. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Sie werden oft gefragt, warum Sie sich noch nicht während Ihrer Karriere geoutet haben. Das gehört fast zu jedem Interview immer dazu. Sie wurden damals von einem Anwalt beraten, der Ihnen abgeraten hat, sich zu outen während Ihrer aktiven Karriere. Bereuen Sie manchmal, dass Sie auf seinen Rat gehört haben?
Nein, muss auch sehen, in welcher Verfassung ich damals war. Ich war nicht an dem Punkt, wo ich heute bin, durchaus selbstbewusst, wenn es jetzt um meine Persönlichkeit geht, weil ich war viel sensibler. Sein Rat war wahrscheinlich richtig. Er war auch nicht der Einzige, der mir davon abgeraten hat, aber es war am deutlichsten. Viele andere hatten eher auch Sorgen oder eher Unwissenheit, was passiert dann? Und in Summe war es richtig, denn ich kann heute mit Überzeugung sprechen. Ich kann vielleicht anderen ein Vorbild sein. Hätte ich zu früh mich geoutet und es hätte mich irgendwie erschlagen, hätte dem Druck nicht standhalten können, dann wäre ich heute nicht in der Verfassung und könnte vielleicht auch nicht als derjenige sein, der ich bin. Und deswegen passt es schon. Ein bisschen bedauerlich ist es, aber unterm Strich ist es in Ordnung, so wie es gekommen ist.
Sie sagen richtig, Sie sind jetzt ein Vorbild. Also diesbezüglich hatten Sie damals zu Ihrer Zeit auch ein prominentes Vorbild, vielleicht aus anderen Teilen der Gesellschaft, die Ihr Outing ein bisschen erleichtert haben. Menschen wie Klaus Wowereit, Happe Kerkeling oder Alfred Biolek.
Alle haben eine wichtige Rolle gespielt. Jeder Einzelne, der sich geoutet hat und das öffentlich gemacht hat, jeder, der ein Buch darüber geschrieben hat oder irgendwie vorgekommen ist in Magazinen, in Sendungen. Ich habe das gelesen und diese Geschichten haben mir geholfen, einfach zu merken, wenn die sich getraut haben, wenn sie den Weg gegangen sind und auch andere Sportler übrigens, dann sollte es auch für mich möglich sein. Und deswegen spreche ich heute sehr offen und ausführlich darüber. In der Hoffnung, dass es immer noch Menschen gibt, die diese Hilfestellung brauchen. Und ich reihe mich einfach ein in die Liste derer, die sich vor mir getraut haben. Es haben so viele Menschen in den letzten Jahrzehnten brutal gute Arbeit geleistet, dass ich überhaupt heute in der Gesellschaft unbeschwert durchs Leben gehen kann. So fühle ich das zumindest. Und das ist sehr, sehr, da bin ich dankbar dafür.
Haben sich nach Ihrem Outing auch aktive Bundesligaspieler vor allem an Sie gewandt und Sie um Rat gefragt? Oder wissen Sie von aktiven Bundesligaspielern, die über ein Outing nachdenken? Wann rechnen Sie damit?
Also die ersten zwei Fragen muss ich mit Nein beantworten. Es hat sich niemand gemeldet bei mir. Niemand hat um Rat gefragt. Und das ist so, wie es ist. Und ich habe jetzt auch keinen konkreten Ratschlag. Ich warte einfach ab. Ich versuche immer wieder die positiven Aspekte aus meiner Lebensgeschichte hervorzuheben, zu betonen, wie sich mein Leben auch gut entwickelt hat. Ich erfahre keine Ausgrenzung und Diskriminierung. Ich bin geschützt durch das Gesetz hier in Deutschland. Das sind alles sehr, sehr gute Vorzeichen. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass es immer noch Fälle von Hasskriminalität gibt, dass Ausgrenzung stattfindet. Aber die Leute sollten wissen, dass sie auf mich zählen können und dass ich auch ein Unterstützer bin. Und das ist mir schon wichtig.
Man liest in dem Zusammenhang ja immer wieder, oder haben wir jetzt in der Vorbereitung gesehen, dass das Gerücht von einem Gruppenouting am 17. Mai die Runde macht. Glauben Sie daran, haben Sie davon irgendwas gehört oder glauben Sie, das würde helfen?
Also ich habe davon gehört und es wurde jetzt mehrmals öffentlich auch klargemacht, dass es stattfinden soll. Deswegen habe ich gar keinen Grund daran zu zweifeln. Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, was es helfen wird, weil ich die Dimension nicht kenne. Da müssen wir erst abwarten. Grundsätzlich kann ich die Idee total nachvollziehen. Es ergibt Sinn, wenn mehrere Menschen sich zusammentun und sich outen. Aber ja, ich kenne keine Details, warte ab, wie viele andere auch. Und wenn es dann so kommt, wovon ich ausgehe, dann können wir besser wieder darüber urteilen.
Während Ihres Outings damals gab es Personen, vielleicht auch die im öffentlichen Leben stehen, die Ihnen bei dem Prozess geholfen haben oder Mut zugesprochen haben. Wurde Ihnen vielleicht von Uli Hoeneß zum Outing gratuliert?
Na, im Vorfeld haben mir nicht so viele Menschen geholfen, aber das ist jetzt auch nicht dramatisch, sondern ich war irgendwann an dem Punkt, an dem klar war, ich möchte das tun, ich möchte an die Öffentlichkeit gehen, um mich eben einzureihen in die Liste derer, die das vor mir gemacht haben. Und im Nachgang gab es schon viel Zuspruch und Lob von vielen Seiten. Aus der Fußballszene kann ich den Namen konkret nicht mehr sagen, aber es gab schon irgendwie tolle Begegnungen. Irgendwann hat sich Elton John bei mir gemeldet und wenn Elton John sich mal meldet und sagt, hey, lass uns mal treffen, oder ich war dann eingeladen, ich bin nach Las Vegas und habe mir eine Show von ihm angeschaut. Wir haben uns dann immer wieder auch mal getroffen, uns unterhalten und dann ist es schon so, okay, das ist jetzt das großes Tennis, ja.
Das ist dann ein bisschen mehr wert als Uli Hoeneß
Nein, ja, wir dürfen ja jetzt da nicht unterscheiden. Natürlich hätte ich mich auch gefreut, wenn Uli Hoeneß das gesagt hätte, aber es ist jetzt so. Genau, man weiß, man vorher hat man vielleicht viele Sorgen und Ängste und dann, wenn man diesen Schritt geht, bei mir war es so, dann gehen halt neue Türen auf. Und das, was ich damit beschreiben will, das Elton John kennenzulernen, das passiert jetzt auch nicht jedem. Und in dieser Welt, Teil dieser Welt, vielleicht nur für ein paar Momente zu sein, bereichert mein Leben. Und ja, und das ist schon, und auch heute noch, wenn ich Leute treffe, die prominent sind, die ein aufregendes Leben haben, dann bin ich immer erstaunt, dass das alles gelungen ist von dort, wo ich herkomme. Weiß aber auch natürlich, wo ich herkomme. Das heißt, ich bin nicht ausschließlich in dieser Glamour-Welt unterwegs.
Gerade weil Sie sagen, wo Sie herkommen, also für viele nicht prominente Personen ist ja schon das Outing im privaten Umfeld ein Riesenschritt und sehr schwierig. Welches war für Sie der größere Schritt oder die größere Überwindung? War das im privaten Umfeld oder dann der öffentliche Schritt? Was hat Ihnen im Vorfeld mehr Sorgen bereitet?
Das Private ist viel wichtiger. Das finde ich schon, weil es geht darum, dass die Familie, meine Geschwister, meine Eltern damit klarkommen, dass sie das akzeptieren und dass das Leben sich dann für uns genauso gut weiterentwickelt. Das Öffentliche ist dann schon nochmal so ein Bonus. Da merke ich, ich habe eine Chance, Menschen zu helfen durch meine Geschichte. Nur für mich persönlich ist es noch bedeutender, dass ich in der Familie weiterhin so akzeptiert bin, wie es vorher war, weil ich kenne Geschichten von anderen Menschen, da war das nicht der Fall. Also war ich nervöser vor dem Gespräch mit meinen Eltern als der Veröffentlichung in der Zeit.
Gab es jemals auch negative Reaktionen auf Ihr Outing, die Sie noch besonders im Kopf haben? Vielleicht auch von öffentlichen Personen?
Nein, also es gab welche, ich kann aber jetzt nichts mehr wiedergeben, E-Mails, die mich erreicht haben oder Menschen, die öffentlich vielleicht was dagegen gesagt haben. Das ist erfreulich, dass es so verschwindend gering war, dass es für mich auch irrelevant ist, weil ich bin zu der Erkenntnis gekommen, es gibt daran nichts zu kritisieren, die sexuelle Orientierung. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich fühle mich sehr, sehr wohl darin, aber ich habe es mir nicht ausgesucht und deswegen kann es nie ein Kritikpunkt sein. Und wer glaubt, das kritisieren zu müssen, ist halt auf dem Holzweg. Und da musste ich aber auch hinkommen an diesem Punkt. Vor 10, 12 Jahren hätte mich das sehr, sehr verletzt, wenn mich jemand dafür kritisiert hätte. Heute sage ich, ist nicht mein Problem, das ist dein Problem.
Also hat Ihnen vor allem die Zeit geholfen, diese Einstellung zu pflegen dann?
Absolut. Und die vielen positiven Rückmeldungen, das Leben dann festzustellen, nein, nein, unsere Gesellschaft ist gar nicht so schlimm und schlecht, wie man vielleicht im Vorfeld denkt. Auch diese Erkenntnis ist wichtig, denn ich wollte jetzt nicht nur in der Position sein, immer die Gesellschaft zu kritisieren, dass sie homosexuelle Menschen nicht akzeptiert. Ich kann das nicht bestätigen. Nun nochmal, ich möchte auch separieren. Ich weiß, dass es existiert. Nur in meinem Alltag in den letzten 10 Jahren, seitdem ich offen homosexuell lebe, kann ich darüber nicht berichten und deswegen möchte ich auch nicht etwas schlechter darstellen, als es meine Lebenswirklichkeit widerspiegelt.
Das ist ja auch sehr verständlich. Und dieses Thema Homosexualität hat ja auch die WM in Katar maßgeblich begleitet. Sie haben sogar damals eine Dokumentation unter anderem über dieses Thema gemacht. Wie bewerten Sie im Rückblick dieses Turnier und unsere Mund-zuhalten-Geste des DFB-Teams und die Armbinde von Frau Faeser? Welche Gefühle haben Sie, wenn Sie daran zurückdenken?
Ah, da kam viel zusammen. Sportlich gesehen, alle, die vor Ort waren, sagten, ein tolles Turnier, super organisiert. Da habe ich auch gar keinen Zweifel daran. Ich glaube, dass das wirklich super war, dass die Stimmung vor Ort toll war. Nur die Entstehung dieses Turniers, die war kritikwürdig, wie die WM zugesprochen wurde, dass in diesem Land einfach keine Fußballkultur herrscht, dass es ein klarer Ausdruck von Sportswashing war. Nur die Diskussion über Sportswashing ist so weitergedreht worden und ich war dann auch in Nepal, von wo viele Gastarbeiter nach Katar auch reisen, um dort zu arbeiten. Und dann merkt man diese Zusammenhänge, man versteht es besser und merkt schon, welches System dahinter steckt. Und das finde ich, verdient es, kritisiert zu werden. Und trotzdem sind all jene, die nur Fußball schauen wollen, auf ihre Kosten gekommen, weil es teilweise gute Spiele waren. Und es hat auch nochmal gezeigt, wie kompliziert es geworden ist, weil wir können nicht einfach nur ein Spiel bewerten, sondern immer auch sagen, warum findet es da statt? Die ganze Entstehung und das Ende mit Frauenfußball in Katar, eine absolute Farce, die da abgelaufen ist. Nur am Ende wurde die Kritik sehr heftig und laut, was wiederum Leute genervt hat. Und dann schwingt es halt wieder zurück, dann werden die Kritiker kritisiert. Und es war eine erstaunliche Erkenntnis für mich. Und damit muss man umgehen, damit muss man leben, dass man plötzlich kritisiert wird dafür, dass man Menschenrechtsverletzungen kritisiert, weil sich Leute gestört fühlen. So, da sind wir. Die Mannschaft hat versucht, ein Zeichen zu setzen, war sich aber nicht einig. Und am Ende war es auch ein, jetzt würde ich sagen, Rohrkrepierer. Manche hatten gute Absichten, aber weil die Einigkeit nicht da war, so stimmte das nicht. Und wir dürfen auch nicht unterschlagen, dass nicht nur aus Deutschland Kritik kam, auch in anderen Ländern. Leute, die immer behaupten, nur wir Deutschen hätten es kritisiert, die sollen mir mal sagen, ob sie die Tagespresse in allen anderen Ländern lesen. Aber ich sage wahrscheinlich nicht. Also dürfen wir nicht so tun, als wären wir die Einzigen, die das vielleicht kritisiert haben.
Hätten Sie sich ein deutlicheres Zeichen gewünscht von der deutschen Nationalmannschaft?
Das wurde zu kompliziert. Das war politisch. Da hat man gesehen, wie Gianni Infantino, der Präsident der FIFA, einfach immer einen Schritt voraus ist, wie er Mannschaften und Leute geschickt gegeneinander ausspielt. Man war ihm unterlegen, das muss man erkennen. Und deswegen wäre alles andere für die Mannschaft wahrscheinlich noch schlimmer geworden. Wir brauchen auch gar nicht über einen Boykott reden zu einem späten Zeitpunkt. So, das ist viel komplizierter. Es geht daraus zu lernen, wie wir damit umgehen. Auch ich habe mich in gewissen Sachen getäuscht, wie diese WM abgelaufen ist. Aber es gilt zu akzeptieren, dass die FIFA in der Art, wie sie dargestellt ist und aufgebaut ist, so schnell wahrscheinlich nicht zu ändern sein wird und die bestimmen. Und wenn sie eine WM vergeben an ein Land wie Katar, dann muss man akzeptieren, dass die beiden, FIFA und Katar, bestimmen, welche Musik gespielt wird.
Sie haben, das habe ich jetzt auch gerade wieder in der Vorbereitung gesehen, dieses absurde Foto, wo dann Gianni Infantino neben Frau Faeser steht, auf die Binde zeigt und sagt, es ist doch super, nachdem es aber die FIFA ja verboten hatte, diese Binde zu. Also es war dann, hat dann ja wirklich
Ja, er spielt
skurrile.
damit. Er spielt damit. Das ist richtig. Und sie haben auch kein Problem damit, irgendwie Regenbogensymbole zu posten und Leute für Coming-outs zu loben und gleichzeitig eine Weltmeisterschaft nach Katar oder Saudi-Arabien zu vergeben. Also es ist schon ein absurdes Schauspiel. Und das passiert alles parallel und funktioniert erstaunlicherweise immer noch ganz, ganz gut.
Waren Sie selber vor Ort damals? Also sind Sie nach Katar geflogen?
Nur im Vorfeld für die Doku. Ich war 5 Tage in Doha und ich war dann auch in Nepal. Aber während der Weltmeisterschaft habe ich von Deutschland aus im Studio als Experte gearbeitet und die Spiele kommentiert.
Glauben Sie manchmal, dass man nicht auch den Sport dann als Waffe benutzen kann, um mehr Offenheit in diese Länder zu transportieren? Und glauben Sie, das hat man vielleicht in Katar bewirkt?
Ich glaube, da ist sehr viel passiert zu Recht haben auch die Katarer darauf verwiesen, dass sich die Situation verbessert hat seit 2010, in dem Jahr, als die WM dorthin vergeben wurde. Aber warum hat sich was verbessert? Weil öffentlicher Druck entstanden ist. Und der ist nochmal deutlich erhöht worden, unmittelbar vor der Weltmeisterschaft. Und dann gab es natürlich riesig Stress, weil viele vor Ort sagten, es hat sich doch schon viel verändert. Wir haben doch alles verbessert. So, und einigen war es nicht genug. Und dieser Konflikt wurde auch nicht beendet. Und ich denke mal, beide Seiten haben recht. Nur die Kritik, und wenn man sich dem aussetzt, ein Turnier ausrichtet von der Dimension, dann muss man eben damit rechnen, dass die Weltbevölkerung näher oder hinter die Kulissen schaut, wie ist es eigentlich zustande gekommen, wie sind die Bedingungen. Das ist nun mal das Los, das man zieht.
Und wie nachhaltig denken Sie, war die Entwicklung in Katar? Also ist nach dem Turnier ein großer Schritt nach vorne gegangen worden oder eher wieder zurück dann?
Kommt darauf an, für wen. Also ich habe jetzt gelesen, dass kürzlich die Junioren-Weltmeisterschaft für die U17 jetzt 5 Jahre in Folge in Katar ausgetragen wird. Das heißt, die Spielstätten werden ja dann wieder genutzt. Und auch die Asienspiele haben dort stattgefunden. Es ist eine andere Welt. Wir haben das zu akzeptieren und es war auch nie mein Ansinnen oder das Ansinnen anderer, die Kataris komplett zu verändern. Nur wenn eine Weltmeisterschaft in einem Land stattfindet, bei dem ich nicht bedenkenlos hinreisen kann, dann ist es für mich kritikwürdig. Und nichts anderes habe ich aus meiner Position gemacht. Und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass viele Menschen beim Bau von Stadien ums Leben gekommen sind. Und wenn man mal vor Ort ist und sieht, wie heiß es da ist, dann würden wir, so wie wir aufgewachsen sind, sagen, es ist menschenunwürdig, zu gewissen Zeiten im Freien zu arbeiten. Und ja, und da ist viel schiefgelaufen.
Es sind ja inzwischen jetzt 10 Jahre tatsächlich seit Ihrem Outing vergangen und Sie haben gesagt, jetzt ist langsam die Zeit gekommen, Ihre Geschichte sei auserzählt und jetzt ist Platz für die nächsten Geschichten und jetzt müssen neue Geschichten folgen. Heißt es, dass Sie für sich persönlich auch gerne jetzt sich wieder mehr mit anderen Themen beschäftigen wollen und die Fackel gerne weitergeben? Weil Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie ganz viele unterschiedliche Interessen auch haben, waren immer einer der Spieler, die viel gelesen haben während Ihrer Karriere und nervt sie es, dass sie sich immer wieder mit diesem Thema beschäftigen müssen, weil es keine neuen Geschichten gibt?
Also, es nervt mich überhaupt nicht, weil ich finde, das wäre fatal, zu sagen, mich nervt das. Wenn Interesse besteht, dann freue ich mich darüber. Nur ich muss dann auch irgendwann meine Grenze ziehen, wenn ich den Eindruck habe, jetzt reicht's. Die Leute wissen, dass ich 6 ältere Geschwister habe. Sie wissen, dass ich in Oberbayern aufgewachsen bin, auf dem Bauernhof. Man weiß es jetzt irgendwie. Und das bringt keinen Erkenntnisgewinn mehr. Ich habe auch betont, dass meine Sorge eher vor der Kabine war, vor den Reaktionen der Kollegen. Das hat mich abgeschreckt. So, und dann meine ich, ist das auserzählt. Und mich würde auch interessieren, was andere Fußballer, die jetzt an dem Punkt sind, wo sie sich nicht trauen, darüber zu sprechen, was deren Gründe sind, warum sie sich nicht outen. Und ja, und über meine persönliche Geschichte werde ich hoffentlich in den nächsten Jahren trotzdem mich noch weiter einsetzen für Minderheiten. Ich glaube, das wird nie zu Ende gehen. Das wird auch immer so ein Dauerbrenner sein. Ich muss auch nicht ständig nur über sexuelle Orientierung sprechen, sondern es gibt auch noch andere Minderheiten, die geschützt werden müssen. Und sich für die einzusetzen, das lohnt sich. Also keine Klage, sondern ich lege meine Zeit oder teile sie selbst ein und dann wird man sehen, was in ein paar Jahren passiert.
Wir haben ja eingangs über Ihre vielen Tätigkeitsfelder gesprochen. Wie planen Sie derzeit Ihre Zukunft? Haben Sie irgendwelche Projekte, auf die wir uns freuen können?
Ich plane die Gegenwart irgendwie. Ich lebe sehr im Hier und Jetzt. Jetzt ist es so, dass ich noch Fußballspiele kommentiere, unter anderem für ESPN und auch für Sky über die Premier League. Ich bin noch in einem Gremium bei Aston Villa, einem meiner ersten oder mein erster Club als Profi, weil sie Jubiläum feiern. Ich bin beteiligt an einem Fußballclub in Dänemark, was eine tolle Aufgabe ist. Und ich besitze ein Restaurant in London und das macht große Freude, wenn ich in London bin. Ich verbringe relativ viel Zeit dort, um auch zu verstehen. Also die Idee dahinter war schon auch, noch mehr zu lernen, Unternehmer zu sein. Also ich liebe natürlich England und die Stadt London. Ich liebe Essen. Und das zu verbinden mit dem Druck, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, das reizt mich. Und so geht das Leben weiter und dann kommt die Europameisterschaft. Vielleicht arbeite ich dann auch dort als Experte. Dann bin ich schon ausgelastet mit der Gegenwart. Und wenn das vorbei ist, dann mache ich mir wieder Gedanken, wie es weitergeht. Und das Schönste ist halt, dass so wie es jetzt gerade ist, dass es sich gut anfühlt.
Das merkt man Ihnen auf jeden Fall an und freut uns sehr. Zum Ende unseres Podcasts darf sich jeder Gast ein Lied wünschen. Welches wünschen Sie sich?
Ja, in dem Moment fällt mir dann immer wieder was Neues ein. Sonst hätte ich jetzt gesagt, Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Das haut rein. Oder Muse gibt es auch noch was. Hängt immer von der Stimmung ab. R. Kelly würde ich jetzt nicht erwähnen, aber der hat leider auch ganz gute Lieder geschrieben. Aber ich glaube, den würde ich jetzt nicht empfehlen. Nee, ich glaube, Can't Stop von Red Hot Chili Peppers. Das passt gut.
War Ihnen denn Musik wichtig bei Spielen und auf Wegen zu spielen und hat Ihnen das damals geholfen? Also war Ihnen Musik auch wichtig wie Literatur oder?
Ja, so eher so unterbewusst. Ja, ich habe immer Musik gehört und habe neulich festgestellt, ich war beim Länderspiel USA, Deutschland gegen USA oder Mexiko gegen Deutschland. Und dann war ein DJ im Stadion. Und das war sensationell. Und da dachte ich mir, das kann man machen. So kann man Fußball schon verändern, dass man die Leute so eine Musikshow bietet. Das ist wie so kurz in der Diskothek zu sein und laute Techno-Musik. Ich war begeistert. Und das fand ich super. Und deswegen, Musik ist aus. Ich höre alles. Hab da keine wirklichen Präferenzen, bin da auch neugieriger.
Vielleicht ist das die neue Karriere.
Na, nee, so weit will ich nicht gehen. Nein, das ist klar, ich sollte keine Musik produzieren, da bin ich talentfrei.
Okay, vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, das sehr gerne. Danke für die Einladung nochmal.
nation. Distant calls sent to the reservation. Defunk the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart to go to generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.